Der Priestermangel in Deutschland führt dazu, dass die vorhandenen Priester oft so viele Aufgaben haben, dass es mancherorts für Gläubige wirklich schwierig sein kann, noch einem Priester unkompliziert und direkt zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Radio Horeb hilft bei diesem Problem und so grüßt sie auf Radio Horeb und auch auf Radio Maria Südtirol aus München Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben. Jetzt haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln zu all jenen Fragen rund um den katholischen Glauben zu befragen, auf die Sie schon immer einmal eine Antwort haben wollten. Liturgie, Katechismus, heiße Eisen der Kirchengeschichte, persönliche Glaubenszweifel. Das sind nur einige der vielen möglichen Themen, zu denen Sie jetzt mit uns ins Gespräch kommen können. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen. Es ist die 0049 89 517 008 008. Damit auch schon genug der Vorrede und ich freue mich, meinen Sendungsgast jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo und willkommen, Herr Pfarrer Filler. Pfarrer Filler, bis die ersten Hörer mit deren eigenen Fragen in die Sendung kommen und hier fleißig anrufen, wie wir hoffen, so interessiert uns zuallererst wie immer aus der Redaktion ein aktuelles Thema und zwar diesmal die aktuelle Debatte zum Klimawandel und auch, ja, zur Umweltsorge, muss man sagen. Und da fragt sich manchmal aus katholischer Sicht, was das richtige Verhältnis ist, weil natürlich hat man auch den Auftrag von Gott, dass man sich um die Welt gut kümmert. Wenn man ins erste Buch der Bibel in Genesis reinschaut, da heißt es natürlich sozusagen, dass man die Welt sich untertan machen soll, aber im Sinne eines Verwalters, wie die Theologen es auslegen und nicht im Sinne eines Herrschers. Wie ist es jetzt hier in dieser aktuellen Debatte zu sehen? Ist es langsam vielleicht auch schon so eine Klimapanik, eine Klimaangst, die uns da übermannt?
Ich denke, man muss dieses Thema von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite, wie Sie bereits gesagt haben, ist es völlig richtig, als Christen haben wir eine Haltung, die sagt, die Umwelt muss bewahrt werden, die Schöpfung Gottes ist gut und wir sollten alles nach Möglichkeit vermeiden, was der Schöpfung abträglich ist und was ihr schadet. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Haltung, die auch gerade Papst Franziskus vertritt und wo er auch deutlich macht, dass die Bewahrung der Schöpfung und die Hilfe für die Armen ganz eng zusammenhängt und verbunden ist. Auf der anderen Seite erleben wir in diesen Tagen eine Hektik, einen Aktivismus, den man kritisch überprüfen sollte. Natürlich ist es schön, dass sich junge Leute engagieren, grundsätzlich und auf die Straße gehen und demonstrieren. Beeindruckender für mich wäre es, wenn sie es nicht an den Tagen täten, an denen sie Schule hätten, sondern an den freien Tagen das machen würden. Das wäre noch viel beeindruckender. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, man darf doch auch in dieser aktuellen Debatte die wissenschaftlich gesicherten Kenntnisse nicht vernachlässigen. Und das erstaunt mich immer wieder, dass es darum überhaupt gar nicht geht. Es ist keine Frage des Glaubens, es ist keine Frage des katholischen Katechismus oder sonst irgendeiner ideologischen Ausrichtung. Es ist eine Frage der reinen Wissenschaft. Da gibt es Belege und Studien, Untersuchungen schon seit vielen, vielen Jahren. Und die sagen, natürlich gibt es einen Wandel unseres Klimas. Und wir leben gerade in Zeiten, da die kleine Eiszeit zu Ende geht, die im Mittelalter angefangen hat, im ausgehenden Mittelalter angefangen hat und die natürlich auch negative Auswirkungen hatte für die Menschen, zumindest in Europa. Nasse Sommer, lange Winter, Vergletscherungen der Alpen, ausbleibende Ernten, Hungersnöte, Seuche, Pest und so weiter. Und im Moment ist das Klima dabei, sich wieder zu erwärmen. Aber das ist ein ganz natürlicher Vorgang, der sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen, seit wir in der Erdgeschichte zurückblicken können, ständig wiederholt hat. Es ist also etwas ganz Natürliches, dass das Klima sich ändert. Und es war zum Beispiel im Mittelalter in Europa wesentlich wärmer, als es heute ist. Wenn also diese Entwicklung zurückgeht, ist es eigentlich nur ein natürlicher Schritt. Also wir sollten bei dieser ganzen Debatte nicht vergessen, dass es wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Grundlagen gibt, auf denen wir diesen Prozess, mit denen wir diesen Prozess untersuchen müssen. Und dann muss man eben sagen, also meine persönliche Meinung ist eben, dass man überhaupt gar nicht einschätzen kann, was einen Klimawandel bewirkt, welchen Einfluss zum Beispiel die Sonnenflecken haben, die man beobachten kann, die sich verändern im Laufe der Zeit, wie das ganze System Klima überhaupt funktioniert. Und es wird viel zu einseitig eine menschliche Einflussnahme auf das Klima verantwortlich gemacht. Und ich denke, diese ganze Sache ist auch so, wir können das doch nicht alleine in Deutschland machen. Wir können das auch nicht in Europa machen. Wir müssen das, wenn, dann weltweit angehen. Und müssen sagen, gut, es gibt eine Veränderung. Wie können wir den Folgen begegnen? Da kann man auch Geld hineinstecken und gucken, wie man den betroffenen Gebieten dann helfen kann. Aber die Art und Weise, wie diese Diskussion heute geführt wird, ist in meinen Augen hysterisch und übertrieben.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler. Ein sehr vielschichtiges Thema. Und auch hier scheint es sozusagen wie so oft richtig, dass auch das Maß hier entscheidend ist, sozusagen zwischen Schöpfungsbewahrung natürlich, auf der einen Seite, was geboten scheint, wie Sie sagen, und aber eben auch zwischen Selbstschutz und sich da nicht hysterisch machen zu lassen. Jetzt haben schon erste Hörer die Nummer gewählt, die ich auch noch unseren anderen Hörerinnen und Hörern empfehlen möchte, um hier Ihre Fragen um den katholischen Glauben an den Bestsellerautor und Priester Pfarrer Ulrich Filler aus Köln live zu stellen. Diese Nummer ist wie folgt. Es ist die 089 517 008 008. Jetzt darf ich als erstes bei uns eine Anruferin aus der Nähe von Dortmund in der Sendung begrüßen. Sie hat eine Frage zum Jahrestag der Weihe des Kölner Doms. Und so begrüße ich ganz herzlich als erstes bei uns heute in der Sendung Frau Meuser.
Ja, guten Tag, liebes Team. Es ist eine Frage, die heute entstanden ist, als ich die Messe aus dem Kölner Dom mitgefeiert habe. Und der Dreikönigsschrein, der goldene, stand ja hinter dem Altar. Ich weiß nicht, ob er da immer steht. Und da ich eine sehr treue und eifrige Bibelleserin bin, habe ich sozusagen die Befürchtung, ist das angemessen? Ist das ein goldenes Kalb? Mehr möchte ich nicht fragen. Sie werden bessere Antwort darauf haben.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist zugleich auch eine uralte Frage, die sich schon in vorchristlicher Zeit die Menschen beschäftigt hat. Denn es heißt ja in den 10 Geboten des alten Bundes, du sollst dir kein Gottesbild machen. Und wir kennen diese Geschichte von dem Bundesschluss im Alten Testament, als Mose auf den Berg Sinai gestiegen ist und dann kam er eben lange Zeit nicht wieder zurück. Und dann war eben der erste Sündenfall praktisch des Volkes Israel. Man hat eben ein goldenes Kalb erschaffen, um ein Abbild Gottes zu haben. Und der Grundgedanke des Alten Testaments ist ja, Gott ist so groß, so erhaben, so mächtig, so heilig, so über alle unsere Vorstellungskraft sprengende Schönheit und Majestät, dass man eben kein Bild von Gott machen darf, weil jedes Bild, das wir uns von Gott machen, das wäre nur ein billiger Abklatsch und wäre Gottes nicht würdig. Der unsichtbare, heilige Gott ist für unsere Vorstellung nicht darstellbar. Deshalb war es auch so, dass im Tempel von Jerusalem im Allerheiligsten sich ein Raum befand, den der Hohepriester einmal im Jahr betreten durfte. Und dieser Raum war leer. Man kann sich kein Bild von Gott machen. Aber umgekehrt kann Gott uns sein Bild schenken. Und das hat er getan, indem er selbst Mensch geworden ist in Jesus Christus. Da haben wir das Bild Gottes, das vorher nicht möglich war, weil wir es selbst nicht machen können, aber von Gott aus möglich. Und in Jesus Christus sehen wir in diesem Menschen zugleich auch Gott. Und dann können wir auch daraus schlussfolgern, dass es erlaubt ist und möglich ist, Bilder von Jesus zu machen. Denn er hat ja als Mensch auf Erden gelebt. Er wurde von Menschen gesehen, berührt, angesprochen. Es gibt einen richtigen Kontakt zwischen Gott und Mensch in diesem Bild, das Gott uns selbst geschenkt hat. Und wenn es eben Menschen gibt, die Jesus besonders nachgefolgt sind, die an ihn geglaubt haben, die für ihn gestorben sind, dann dürfen wir deshalb auch ein Bild oder eine Grabstätte oder ein Sarkophag oder ein Schrein für diese Menschen anfertigen. Und das ist eben auch diese Reliquienschrein des Kölner Doms, wo man eben sagen kann, das ist auch eine Form des Abbildes Gottes, der Mensch geworden ist in Jesus Christus und wo wir eben in Köln ganz besonders feststellen können, hier gab es Menschen, die sind in diesem Fall die Heiligen Drei Könige, die sind dem Stern gefolgt, sie haben Christus gefunden, sie haben selbst dieses Bild Gottes angeschaut und verehrt in der Krippe und deshalb dürfen wir auch sie als unsere Freunde und Fürsprecher verehren und abbilden und ihnen einen solchen Schrein schenken.
Ich danke Ihnen.
Sehr gerne. Sie
haben mir geholfen.
Das freut mich. Alles Gute. Gottes Segen für Sie.
Danke für Sie auch.
Als nächstes darf ich eine Anruferin aus Wuppertal in der Sendung begrüßen. Sie hat eine Frage zur Hierarchie in der katholischen Kirche. Und so begrüße ich als nächstes bei uns in der Sendung Frau Marek. Hallo.
Ja, guten Tag. Ich habe gerade in der vorigen Sendung gehört, dass in Luxemburg jemand zum Weihbischof ordiniert oder was weiß. Wie ist die Hierarchie in der katholischen Kirche? Kaplan, Priester und Papst, Die beiden sind die Untersten und der Papst der Letzte. Was macht ein Weihbischof? Oder es gibt ja noch einen Kurienkardinal. Und in der katholischen Kirche gibt es so viele verschiedene Positionen.
Genau. Da muss man erstmal sagen, Hierarchie, dieses griechische Wort heißt ja auf Deutsch sowas wie heilige Ordnung. Und da gibt es in der katholischen Kirche eigentlich zwei verschiedene parallele Systeme. Das erste heißt, was ist das Weiheamt, zu dem man geweiht wird im Sakrament? Das gibt es nur drei Stufen. Diakon, Priester und Bischof. Auch der Papst ist ein Bischof, der Bischof von Rom. Also haben wir hier drei verschiedene Weihestufen im Weihesakrament. Diakon, Priester und Bischof.
Also Diakon ist die unterste Stufe. Da liege ich.
Die erste Stufe ist Diakon.
Ja, und
die
erste ist besser.
Genau, die zweite Stufe. Und dann gibt es eben verschiedene Vollmachten, die mit diesen Ämtern oder Diensten, besser gesagt, verbunden sind. Der Diakon kann zum Beispiel Trauungen halten und Beerdigungen machen und predigen in der Heiligen Messe. Der Priester kann die Messe selbst feiern. Und der Bischof ist eben der Leiter seines Bistums und der eigentliche Nachfolger, der Apostel, der das Amt hat als Priester und Lehrer und Hirte seines Bistums zu fungieren. Das sind also die drei, die eigentlichen drei Stufen, die es in der katholischen Kirche gibt.
Und was ist alles dazwischen?
Und daneben gibt es jetzt noch Ämter, die die Kirche im Laufe der Zeit erfunden hat. Weil sie einfach irgendwie sinnvoll sind. Also als Priester zum Beispiel ist man zunächst Kaplan oder Vikar. Die Bezeichnungen variieren auch je nach Bistum oder nach Landstrich oder sowas. Es gibt halt einen Kaplan, es gibt einen Pfarrer, es gibt einen Dächern, es gibt einen Monsignore. Das sind dann Titel, die vom Papst früher verliehen wurden. Es gibt dann eben...
Andere Parallele? Ist das der Bischof oder wie?
Beim Bischof ist es genauso, da gibt es eben Erzbischöfe.
Nein, ich meine, Monsignore, den Namen habe ich noch nie gehört. Mit welchem Titel ist der vergleichbar?
Das ist eben nur ein Ehrentitel, der vom Papst verliehen wurde. Wenn ein Pfarrer oder jemand anders besonders sich verdient gemacht hat, wurde er vom Papst ausgezeichnet mit diesem Titel päpstlicher Ehrenkaplan oder Monsignore. Ja, das sind also so eine ganze Reihe, es gibt eine ganze Reihe von Titeln, aber das sind alles Sachen, die hat die Kirche oder Kurien, Kardinal oder Kardinal. Das sind ja die engsten Berater des Papstes. Der Papst kreiert, er erschafft diese Kardinäle. Das können also auch Pfarrer sein oder Professoren oder normalerweise sind es Bischöfe, die eben dann diesen besonderen Titel und diese Aufgabe bekommen, den Papst gut zu beraten. Aber im Grunde genommen gibt es nur drei wichtige Ämter in der Kirche, die im Sakrament der Weihe weitergegeben werden, den Diakon, den Priester und den Bischof.
Sehr schön. Sagen Sie mir jetzt noch bitte, was ist ein Weihbischof und dann müssen andere drankommen.
Genau, also der Bischof eines Bistums hat ja die Leitung und Verantwortung und dann ist es eben, gibt es eben auch diese Aufgabe des Auxiliar- oder Weihbischofs, also eines Hilfsbischofs eigentlich. Dann sagt der Bischof nämlich, ich brauche einen Helfer, weil ich nicht die ganzen Firmungen vornehmen kann oder die Kirchen segnen kann oder andere Aufgaben noch habe, für die ein Bischof notwendig ist, aber die ich als Chef nicht alleine machen kann. Und dann sucht er sich einen aus und der wird auch zum Bischof geweiht, hat aber nicht die Befehlsgewalt inne, sag ich mal, nicht das Kommando, sondern ist eben im Auftrag seines Bischofs unterwegs und firmt die Firmlinge und macht eben all die Sachen, die da notwendig sind.
Vielen Dank. Ich bin nämlich ein evangelischer Christ, aber höre eben Radio Horeb und deshalb habe ich mich getraut anzurufen.
Das freut mich sehr. Gottes Segen für Sie.
Vielen Dank. Auf Wiederhören.
Als nächstes darf ich einen Herrn in der Sendung begrüßen. Er ruft aus München an und hat eine Frage zum Sakrament der Beichte. Ich begrüße ganz herzlich bei Radio Horeb Herrn Brummer. Hallo.
Ja, hallo Herr Pichler, ich grüße Sie auch ganz herzlich und natürlich ebenso herzlich an Herrn Pfarrer Filler. Ich habe eine Frage, grüß Gott, Herr Pfarrer Filler, und zwar zur Beichte. Wie ist jetzt das, wenn jemand beichtet und er bereut die Sünde nicht und hat auch nicht vor, dass er die Sünde also nicht mehr begeht? Und er sagt ja, dann gehe ich halt in 14 Tagen oder in 4 Wochen nochmal zur Beichte. Dann weiß das natürlich der Priester nicht und spricht ihn los. Aber was ganz anderes ist es meiner Meinung nach mit Gott. Weil Gott kann natürlich jedem von uns ins Herz schauen. Gott sei Dank, kann ich da nur sagen. Und der weiß natürlich, wie unwürdig derjenige die Beichte vollzogen hat. Und jetzt die Frage. Der Priester kann vergeben, aber kann es sein, dass Gott nicht vergibt, weil sie unwürdig begangen wurde, die Beichte?
Genau, in diesem Fall wäre dann die Beichte ungültig.
Obwohl der Priester den losgesprochen hat.
Genau.
Weil es heißt ja, wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Wenn ihr die Sünden nicht vergebt, den sind sie nicht vergeben. Also es wäre so, dann würde praktisch Gott die Entscheidung des Priesters in diesem Fall widerrufen. Sehe ich das richtig?
Genau, beziehungsweise diese Entscheidung kommt gar nicht richtig zustande.
Ah, die kommt
auch nicht. In anderen Fällen, bei der Ehe zum Beispiel, wenn die Leute heiraten und aber der eine Partner zum Beispiel sagt, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder haben, dann ist das eben ein Element, das das gültige Sakrament verhindert von vornherein.
Aha.
Und dann kann man in der Kirche machen, was man will. Es kommt keine gültige Ehe zustande. Und bei der Beichte ist es eben auch so, dass es gibt ja bestimmte Voraussetzungen, um ein Sakrament empfangen zu können. Zum Beispiel muss ich getauft sein. Wenn ich als Ungetaufter, kann ich auch nicht beichten gehen. Und wenn ich das machen würde, dann ist es eben, hat es keine Wirkung. Das ist einfach, also ein Mechanismus, der automatisch eintritt. Und wenn ich eben sage, ich bereue meine Sünden gar nicht, dann kann ich auch nicht beichten, weil die Voraussetzung für die Beichte ist, dass ich meine Sünden auch ehrlich bereue und vollständig bekenne, so gut es mir möglich ist. Das gilt halt für die schweren Sünden. Die lästlichen müssen ja nicht unbedingt erwähnt werden. Und natürlich ist die Tatsache, dass ich vielleicht weiß, ich werde es vielleicht gar nicht schaffen, diese Sünde nicht mehr zu begehen. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wieder schwach werden und dann muss ich in 4 Wochen nochmal zur Beichte gehen. Das ist ja ganz normal, das kennen wir ja alle.
Naja, so geht's vielen, auch mir.
Ja, uns allen, natürlich, klar.
Naja.
Aber eben nur, wenn jemand sagt, ich bereue meine Sünde überhaupt gar nicht, dann ist eben auch eine Beichte ungültig.
Ja, er braucht ja das nicht explizit zu sagen. Es genügt ja, wenn er da, ich rede jetzt also mehr vom Gefühl, nicht, dass er es jetzt da verbal dann vielleicht äußert oder zu sich selber dann sagt, sondern einfach, es fehlt ihm die nötige Sammlung. Also rein gefühlsmäßig sagt er, ja gut, die Sünden werden mir jetzt vergeben und er hat aber die emotionale Tiefe nicht.
Es geht bei den Sakramenten niemals um Gefühle.
Aha.
Das ist ein schwerer Fehler, den wir machen. Wir denken, wir müssten das auch fühlen. Meistens fühlt man es eben nicht.
Aha.
Es kommt aber darauf an, dass man verstandesmäßig sagt, ich erkenne, das war falsch und das tut mir leid. Mhm. Und ich versuche, es besser zu machen.
Obwohl ich weiß, dass ich es kann.
Ja, ja. Das ist völlig ausreichend.
Ja, ja, das stelle ich mir auch so vor. Na gut, also Herr Füller, Sie haben das jetzt also sehr ausführlich und also sehr verständlich mir erklären können und mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich wünsche Ihnen dann und selbstverständlich auch an Herrn Bichler noch einen schönen Nachmittag und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Danke,
Herr Brunner.
Gerne. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, als nächstes ruft eine Dame aus Tübingen an. Ich begrüße in der Sendung ganz herzlich Frau Thomason. Grüße Sie.
Dankeschön. Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Und das ganze Hörerteam. Also ich habe jetzt nicht eine Frage, aber auf mich, da brennt es immer innerlich so sehr. In mein Herzen. Und zwar, da geht es ja um diese Umweltbelastung, nicht wahr? Also, wenn man jetzt mal nochmal das Alte Testament zur Hand nimmt und nachliest, als Gott zu Abraham sprach, ziehe aus aus diesem Land und ziehe ein in dieses Land, was ich dir zeigen werde. Das war doch so. Ja. Hat da der liebe Gott gesagt, du sollst die Erde und das Land verkaufen, die Mutter Erde verkaufen und einkaufen und verkaufen? Wie kann man eine Mutter verkaufen? Wissen Sie, das brennt bei mir immer so sehr. Ich habe ja in den USA gelebt, ja, und hatte ja auch ich war auch sehr zugeneigt für die Indianer, die Nativvölker. Und wenn ich da dieses Denken von den Indianern wahrgenommen habe, die haben gesagt, wir haben immer, wenn wir von der Mutter Erde was benötigt haben, haben wir die Erde erstmal darum gefragt, dann haben wir auch wieder für die Nachkommen was gepflanzt und wenn wir Nahrung brauchten und haben ein Tier geschlachtet, dann haben wir mit dem Tier gesprochen, unsere Kinder haben Hunger, hab doch dafür Verständnis und das Tier hat das auch verstanden und war einverstanden, dass sie ihre Kinder ernähren können. Wissen Sie, man hat überhaupt keine Sensibilität vor lauter Egomanie für eine Erde. Die Erde ist ein lebendiger Organismus mit einer Atmung, mit einem Blutkreislauf, mit inneren Organen. Und die Erde gebiert fortlaufend Kinder. Und wenn man sich das mal richtig anschaut, die Natur, eine Blume nimmt der anderen Blume kein Platz weg. Die ist nicht egoistisch und neidisch, sondern alles blickt zum Himmel, zum Licht. Und der Vater Himmel, der umarmt die Erde ja fortlaufend, indem er ihr den Regen gibt, benetzt, damit sie wieder Kinder gebären kann. Und wir hatten hier in Deutschland ja den Johannes Kepler, der hat ja so schön über die Erde geschrieben, aber das wird alles ignoriert. Ich frage mich wirklich, wer hat überhaupt das Recht, eine Mutter zu kaufen und zu verkaufen? Und das Dilemma hier in Europa ist ja überhaupt auch weltweit. Die Privatisierung, da ist ja schon wieder der Konkurrenzkampf auf der geistigen Ebene. Hier wird überhaupt nicht gelernt. Man konnte ja auch mal lernen von den alten Völkern. Nein, das kann man nicht. Und wissen Sie, dieses Ego hier, da gibt es eine sehr lebendige Story, das werde ich auch kopieren und dem Büro zukommen lassen von Radio Horeb. Aus dem Islam, das ist aus dem Buch 2000 Jahre alte Überlieferungen, Glauben des Lichtes. Da sagt der liebe Gott zum Ego, wer bin ich? Und da spricht das Ego, ja, wer bist du denn? Ich bin ich und du bist du.
Frau Thomasson, ich danke Ihnen für diesen Beitrag. Man kann da auch unterschiedliche Meinungen zu diesen Themen haben. Wir wollen natürlich auch noch anderen Hörern gerne die Möglichkeit geben zu fragen.
Ja, aber die anderen Hörer brauchen auch sehr lange.
Ja, wie ist denn Ihre Frage? Also ich habe jetzt.
Ich möchte mal vor Augen stellen, wirklich.
Was ist denn Ihre Frage?
Wie man das angehen will, um ehrlich zu sein, und diese ganzen Demonstrationen, ohne auch nur die Taten zu tun, da ist bloß immer nur Geschrei. Geschrei, Geschrei, Geschrei.
Das ja, vielleicht darf üblich. Ich Ihnen auch noch mal zwei Dinge sagen dazu. Das war ja sehr interessant, was Sie jetzt ausgeführt haben. Und ich habe auch jetzt persönlich, ich war einige Mal jetzt in Nigeria, in Afrika, und habe dort erlebt, wie unterschiedlich die Kulturen sind. Dort gibt es zum Beispiel auch nicht den Begriff von Eigentum, von Land, das man besitzen kann und das man dann beherrscht oder das eben einem Einzelnen und nicht der Gemeinschaft gehört. Und ich würde Ihnen durchaus zustimmen, dass es uns auch gut täte, auf diese unterschiedlichen Kulturen und Herangehensweisen auch mal zu achten. Erstens. Und zweitens haben Sie, denke ich, auch recht, dass eben wir achtsam mit unserer Welt umgehen sollen. Und da muss natürlich jeder bei sich persönlich anfangen und sagen, ich laber nicht nur rum, sondern ich tue auch konkret etwas. Ich kümmere mich, ich achte und versuche nicht unnötig die Umwelt zu verschmutzen und sonst was zu machen. Da würde ich Ihnen durchaus in diesen beiden Punkten zustimmen.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese Stellungnahme. Und als nächstes darf ich eine Anruferin aus Oldenburg in der Sendung begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Horeb, Schwester Fabiana. Hallo.
Ja, hallo. Also ich fand meine Vorsprecherin ganz interessant. Und ich mache jetzt auch nicht so sehr viel reden. Es wird ja sehr viel geredet über die Umwelt. Aber ich finde, was diese Umwelt uns sagen will, dass ich lernen soll. Und ich habe das Gefühl, wir reden nur, was die anderen ändern sollen. Die Politik muss was machen. Und ich, und dabei wird das Ich vergessen. Das wollte ich eigentlich mal sagen. Wenn ich nicht anfange, auf allen Gebieten etwas bescheidener, rücksichtsvoller und dann wird sich sehr wahrscheinlich gar nichts ändern. Und vor allen Dingen auch der Glaube, gerade wir bei uns in Deutschland, wenn wir nicht wieder den Weg zurückfinden zu Gott, dann wird es sehr wahrscheinlich alles sehr traurig bei uns aussehen. Das ist mein Kommentar.
Schwester, da sage ich 100% haben Sie recht.
Danke. Das ist alles, was ich sagen möchte.
Ja, ich kann, ja, wie gesagt, das ist ja schon so ausführlich gewesen. Ich kann da gar nichts hinzufügen. Es ist genau meine Meinung. Okay. Und wenn wir uns alle daran halten würden,
ja, ich denke, die
dann kann eine Veränderung auch eintreten.
Ja, ja. Okay. Dankeschön.
Gottes Segen für Sie.
Ja, für Sie auch.
Jetzt darf ich nochmal dazu aufrufen, bei uns anzurufen, wenn Sie eine Frage rund um den katholischen Glauben haben. Stellen Sie diese gerne direkt an den Bestsellerautor und Priesterpfarrer Ulrich Filler aus Köln. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. In wenigen Augenblicken geht es bei uns weiter. Sie hören Radio Maria Südtirol und Radio Horeb mit einer neuen Folge von Frag den Pfarrer zum Glauben. Unter folgender Rufnummer können Sie Ihre Fragen rund um den katholischen Glauben live an den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln stellen. Innerhalb Deutschlands wählen Sie die 089 517 008 008. Und außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008. 008 008. Jetzt darf ich eine Hörerin in der Sendung begrüßen, die aus der Südpfalz anruft und die gerne anonym bleiben möchte. Sie hat eine Frage zur Krankensalbung und so begrüße ich unsere anonyme Hörerin ganz herzlich. Hallo und willkommen bei Radio Horeb.
Hallo. Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Grüß Gott. Ich habe folgende Frage. Vor 2,5 Jahren Ich muss voraussetzen, mein Mann war fast ein Dreivierteljahr in verschiedenen Krankenhäusern, wurde eben operiert an den Beinen. Und also wir haben fest geglaubt, also dass er das alles übersteht und wieder nach Hause kommt. Er war 68 Jahre alt und Entschuldigung, 78, ja. Und dann ist es aber doch alles anders gekommen, weil eine schwere Lungenentzündung dazu kam. Und ich wurde dann ins Krankenhaus gerufen. Und mein Mann ist evangelischer Christ und ich bin praktizierende katholischer Christ. Ich habe auch viel immer schon für meinen Mann gebetet, heilige Messe besucht und so weiter. Und wie ich ins Krankenhaus gekommen bin, auf der Station war noch eine ältere Ordensschwester, die immer da sich ein bisschen um die Kranke gekümmert hat, die nicht mehr essen konnten allein. Und wie ich ins Krankenzimmer gekommen bin, war ich ganz erstaunt, dass mein Mann so schnell, eben so schwer krank, da dann dargelegen hat. Und ich habe ihn ja fast jeden Tag besucht, aber das heißt, ich habe nicht nur fast alle Tage, ist er besucht wurde. Und an dem Wochenende, es war ein Montag dann, wo er verstorben ist, Samstag, Sonntag, war aber seine Schwester bei ihm und unser Sohn am Sonntag. Ich hatte ihn 2 Tage nicht gesehen. Und dann war ich ganz erstaunt, wie er im Bett gelegen hat. Und dann kommt eben die ältere Ordensschwester rein und die hat mich gekannt, weil sie mich ja jeden Tag gesehen hat, auch in der Kapelle und bei der Heiligen Messe und so weiter, beim Beten. Und dann habe ich gesagt, Schwester, ich hätte gern, dass mein Mann die Krankensalbung kriegt. Und dann hat, ich habe gar nicht, ich habe nicht gesagt, evangelisch. Und ich weiß nicht, ob das die Schwester gewusst hat, das weiß ich nicht. Und sie hat dann nur gesagt, wäre Ihnen das wichtig? Dann habe ich gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, ich kümmere mich drum. Und ist tatsächlich ein jüngerer Pfarrer gekommen, hat ihm die Krankensalbung gegeben. Es war eine, wirklich, ich muss sagen, eine Gnadenstunde. Und der Pfarrer hat dann noch gesagt, er hat in einer Stunde heilige Messe, er schließt ihn in die heilige Messe ein. Jetzt ist es, ja, und jetzt ist Folgendes. In den letzten Monaten habe ich mit verschiedenen Pfarrern, katholischen Pfarrern, darüber ins Gespräch gekommen. Das waren 6 oder 7. Und auch mit meinem Beichtvater habe ich darüber gesprochen. Und die Hälfte von den Priestern sagen, das darf nicht sein. Und die andere Hälfte hat gesagt, doch, das darf sein. In einem so konkreten Sterbenfall. Weil mein Mann hat danach gar nicht mehr mit mir sprechen können, hat aber nach der Krankensalbung war er noch 2 Stunden nach der Krankensalbung, ist er dann ganz, ganz, ganz still. Hat er nicht mehr geatmet plötzlich. Überhaupt. Ich habe es nicht fassen können, dass ein Mensch so stirbt, so still, so ruhig, ohne irgendwas. Und jetzt frage ich Sie, Herr Filler, was darf sein? Darf ein katholischer Pfarrer, so wie es in dem Fall war, mein Mann, die Krankensalbung spenden oder nicht?
Ich meine Antwort ist, beides darf sein. Und beides ist richtig. Natürlich ist auf der einen Seite es so, dass eben ein evangelischer Christ nicht das Sakrament der Krankensalbung hat, von seinem Glauben her. Auch nicht, so wie er nicht beichten geht oder nicht an die Eucharistie glaubt und so weiter. Das muss man ja ernst nehmen. Das ist ja, und man darf auch die Leute nicht irgendwie entgegen ihrer Glaubenseinstellung behandeln oder ihnen Sakramente spenden. Das geht eigentlich natürlich nicht. Klar. Das wollen sie ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also das muss man schon ernst nehmen und respektieren, dass eben ein evangelischer Christ sagt, ich glaube nicht daran, dass die Krankensalbung als Sakrament mir helfen kann und so weiter. Und deshalb ist jetzt aber auch die Frage, inwieweit das jetzt gültig war oder nicht, völlig unerheblich, finde ich. Weil das Wichtige ist ja, dass Sie und diese Ordensschwester und dieser Priester so viel gebetet haben für Ihren Mann und ihm so beigestanden sind und ihm versucht haben, mit allen möglichen Mitteln zu helfen. Da muss man sagen, das kann man von außen eigentlich gar nicht beurteilen. Da kann man nur sagen, Gott sieht das Herz des Menschen. Und er sieht auch, mit wie viel Liebe und Fürsorge und Opferbereitschaft und Hingabe sie sich gekümmert haben, dass ich mir an ihrer Stelle da überhaupt keine Sorgen machen würde.
Ja, ja, es hat sich bei meinem, das darf ich jetzt einfach sagen, es hat sich bei meinem Mann Folgendes zugetragen. Also das war noch etliche Wochen vorher im Krankenzimmer. Da war meine Schwester und ich im Krankenzimmer und er hat auch im Bett gelegen, weil er eben oft an den Beinen operiert wurde. Ich konnte nicht mehr so viel raus und so weiter, durfte nicht raus. Und Sie wissen ja, die evangelischen Christen, die haben ja mit der Mutter Gottes, die tun ja die Mutter Gottes nicht so verehren wie mir, aber mein Mann hat daheim bei uns im Haus erlebt, da ich auch viele, viele Jahre, mit 30 Jahren ungefähr, die Schönstadtbewegung kennengelernt habe und war da selber aktiv und hat eine Schönstadtgruppe. Und dann habe ich Radio Horeb kennengelernt und hat überall stehen bei uns Madonnen und Schönstadt-Madonna und Kruzifixe natürlich und Kerzen. Und das hat er ja alles gesehen und hat mich gesehen, immer in die Heilige Messe zu fahren und so weiter und so fort. Hat nie was dagegen gesagt. Und ich bin, ja, meine Schwester und ich waren in dem Krankenzimmer und er hat was so halb hochgelegt. Die Augen zu gehabt, aber das war noch etliche Wochen vor seinem Sterben dann. Und dann ruft er plötzlich ganz laut, Heilige Maria, Heilige Maria. Und wir haben es nur angeguckt. Und ich habe nicht gefragt, weil er ja die Augen zu hatte und war im so Mittagsschlaf. Ich habe ihn überhaupt nicht gefragt, aber ich war sprachlos. Ich war sprachlos, was ich da in den Monaten, wie Sie sagen, viel gebetet wurde für ihn und was ich da bei ihm verändert haben muss. Das, ja. Und dann denke ich...
Sehen Sie, das sind eben immer, es gibt auf der einen Seite die äußere Perspektive, die wir einnehmen. Wir sagen eben, wir schauen jetzt auf die Lohnsteuerkarte, da steht drauf evangelisch. Wir schauen auf das, was von außen her erkennbar ist. Wir wissen aber nicht, wie es im Inneren eines Menschen aussieht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass ein Mensch, für den so viel gebetet worden ist, bestimmt nicht verloren gehen kann. Und dass Sie da wirklich ganz, ganz beruhigt sein können. Weil wie gesagt, was sich in einem Menschen verändert, kann man von außen nicht sehen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jemand, der die Mutter Gottes um Hilfe bittet, auf jeden Fall auf der sicheren Seite ist. Von daher ist alles gut und wir müssen uns über theologische, sakramentale Technikfragen eigentlich gar nicht kümmern. Das ist gar nicht wichtig.
Vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese ermutigenden und auch ja tröstenden Worte an unsere Hörerin, die anonym bleiben wollte und aus der Südpfalz anrief. Jetzt darf ich eine nächste anonyme Hörerin in der Sendung begrüßen. Sie ruft aus dem Bistum Trier an. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Ich möchte ein Zeugnis geben, was mir mal im Beistuhl vorgefallen ist. Und zwar, ich hatte etwas, wo ich nicht genau wusste, ist das eine Sünde oder was ist das? Es gehörte nicht zu mir, ich wollte das nicht, Aber es, ja, das war so, so ziemlich merkwürdig. Und ich habe gesagt, so, jetzt mache ich, ich habe auch Gott gefragt, ich habe gesagt, ist das eine Sünde? Kam nichts. Ja, also ich habe gesagt, gut, aber ich sage das jetzt im Beichtstuhl. Und tatsächlich ist von mir was abgefallen. Das, was ich also bezweifelt habe oder nie wusste, was ich damit machen soll, ich spürte, wie das von mir abgefallen ist. Und ich habe gesagt, okay, das war eine Sünde. Also es war etwas, was Gott nicht gefallen hat. Und dann habe ich gesagt, wow, ich habe schon gejubelt, jetzt bin ich befreit. Nein, ich kam nachher, also nach der Beichte wieder und so. Und ich spürte wieder den Kampf. Ja, aber da wusste ich schon so, jetzt musst du gegen diese Anhänglichkeiten angehen, immer wieder sagen. Und wenn das wieder passiert, immer beichten. Und nach einer längeren Zeit ist es tatsächlich von mir weggeblieben. Und dann habe ich überlegt, woher kam das denn? Ich wollte das eigentlich nicht. Und ich habe geschaut auf die Vorfahren und da wurde mal erzählt und so. Und dann war das irgendwie schon bei den Vorfahren. Und ich habe darunter auch sehr gelitten. Ja, ich habe gesagt, okay, ich habe das schon als Kreuz angenommen. Ja. Und dann, wo ich das als Kreuz angenommen habe, wurde ich davon befreit. Das wollte ich nur sagen. Also es war schon, das, ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand helfen, der auch so ein Problem hat, wo er nicht weiß, also ob Sünde ist oder nicht. Einfach Gott um Zeichen bitten und er gibt es wirklich. Und dann zweitens wollte ich noch sagen zu der Umwelt, ja, Verschmutzung und so. Ich glaube, die Menschen, viele, nicht jetzt alle, aber sehr viele sind unvernünftig. Die könnten lieber also überlegen, wie man das Wasser vielleicht noch mal sparsamer benutzt oder ja, wenn es nicht ein Pullover in einer Waschmaschine in Waschgang laufen lassen. Das habe ich auch schon erlebt. Ich habe nur den Kopf geschüttelt, das ist unmöglich. Ja, also darf ich noch was sagen zu der Krankensalbung? Hallo?
Ja.
Und zwar, ich bin Altenpflegerin und Betreuerin und ich hatte vor 20 Jahren eine evangelische Dame, die keine Kinder hatte. Ich war ihr ja so Anvertraute. Und dann, wo es schon ja, dem Ende zuging, und da habe ich sie mal erstmal habe ich den Priester gefragt. Das war ein älterer Priester, der war Seelsorger, Krankenhausseelsorger. Und ich habe ihn gefragt, ich habe eine evangelische Dame, ob sie auch die Krankensalbung bekommen also könnte. Und da sagt ja, Krankensalbung ja. Und dann habe ich die Dame gefragt, ob sie das möchte. Ich habe ihr auch erklärt und so. Und die sofort ja gesagt, die hat danach geleckt. Die hat mich jeden Tag gefragt, wann kommt der Priester? Und er hat ihr erklärt, der kam dann, hat ihr erklärt, was das, was die Krankensalbung ist und so. Und danach konnte sie wunderbar einschlafen, kein Kampf. Ich habe auch an ihrem Bett sehr viel gebetet, den Rosenkranz, barmherzigen Rosenkranz. Die hat sogar den Rosenkranz von mir einmal genommen. Hat gesagt, was ist das für eine Kette? Und dann hat sie sich um den Hals aufgehangen und dann, ich spürte immer, dass sie glücklich ist. Die hat gesagt, sie wäre so glücklich und hat auch keine Angst gehabt.
Ja, vielen Dank für dieses Zeugnis, für diese drei Zeugnisse. Wir müssen jetzt zu den nächsten Anrufern gehen. Alles Gute Ihnen, kein Problem. Für Gott. Als nächstes in den verbleibenden nur noch knapp 3 Minuten hoffe ich, dass wir zumindest knapp noch die Fragen der nächsten beiden Hörer beantworten lassen können. Und so begrüße ich als nächstes ganz herzlich Frau Heinzel aus Viernheim. Hallo.
Ja, ich grüße Sie und ich möchte zu dem, was Sie gesagt hat, die vorherige davor, nur sagen, dass unser Herrgott gesagt hat zu Abraham, dass er ihn zahlreich machen möchte und dazu soll er in das nächste Land, in ein neues Land möchte er hineingehen und nicht von der Erde was nehmen. Ich habe das noch nie gehört. Und ich meine mich auszukennen bei dem, was unser Herrgott gesagt hat. Das ist das, was ich dazu sagen wollte.
Ja, das kann ja jeder persönlich überprüfen und nachlesen in der Heiligen Schrift, wo es drin steht.
Ja.
Das gelobte Land.
Ja, in das gelobte Land soll er gehen. Ja.
Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ja, und ich habe mich gefreut, dass Sie mich noch reingenommen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen und alles Gute.
Danke Ihnen auch.
Alles Gute. Danke.
Wiederhören. Ja, last but not least jetzt auch noch eine Anruferin aus Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Frau Noack, die eine Frage zur Freiheit hat.
Ja, guten Tag. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig verständlich machen kann, aber es ist eine Frage, die mich schon immer beschäftigt. Ich habe keine befriedigende Antwort bisher bekommen. Und zwar habe ich gelernt, Gott ist gut und Gott ist nur gut. Und ich bin ein Geschöpf Gottes. Jetzt frage ich mich immer, das kann naiv klingen, aber wie kommt denn das Böse dann in die Welt? Also genetisch ist es doch gar nicht möglich, wenn jemand nur gut ist, dass sein Geschöpf böse ist. Der hat ja gar nicht die Veranlagung dazu. Also jetzt habe ich natürlich schon Antworten bekommen von Priestern hier oder mit Menschen. Naja, wir haben die Freiheit. Aber Gott hat doch gar nicht die Freiheit, mich böse zu schaffen, wenn er selber nicht böse ist.
Ja, aber das ist eben schon die richtige Antwort, die Freiheit. Und warum die Freiheit? Weil Gott ein Geschöpf wollte, das ihn lieben kann. Wir sind zur Liebe geschaffen.
Aber das setzt voraus, dass...
Wir sind nicht weder grundsätzlich gut noch grundsätzlich böse, sondern wir haben einfach von Gott die Freiheit bekommen, damit wir ihn lieben können. Denn wissen Sie, wenn Sie nicht frei sind, können Sie auch nicht lieben.
Ja, aber dann muss er...
Ich kann einen Menschen zu ziemlich vielen Sachen zwingen, wenn ich ihn bedrohe. Aber ich kann ihn nicht zwingen, mich zu lieben.
Dann ist aber die Lieblosigkeit auch in Gott. Denn er hat mich ja geschaffen.
Die ist nicht in Gott, aber Gott lässt es eben zu, dass wir diese Freiheit auch missbrauchen können. Das ist eben ein Rätsel und eine der großen Fragen, dass Gott eben nicht die perfekte Welt geschaffen hat, sondern dass er es zugelassen hat, dass der Mensch Nein sagt zu seiner Liebe. Und dass wir auch Nein sagen können zu seiner Liebe. In Gott ist das Böse nicht. Das Böse ist eine Folge des Missbrauchs unserer Freiheit. Aber wenn ich die Liebe will, dann muss ich eben das Risiko eingehen, dass das auch missbraucht wird.
Vielen Dank, Pfarrer Feller.
Das wird erst am Ende der Zeit aufgeklärt werden.
Ja, danke für diesen abschließenden Kommentar zur Freiheit. Und ich danke auch unserer Anruferin aus Berlin ganz herzlich für ihre Hörerfrage. Mit dieser Antwort auf die für heute letzte Frage in der Serie Fragt dem Pfarrer zum Glauben kommt dieser Grundkurs des Glaubens auch schon wieder an sein Ende. Vielen Dank, Pfarrer Filler, dass Sie sich die Zeit genommen und uns Antworten auf unsere vielfältigen Fragen rund um den katholischen Glauben gegeben haben.
Sehr gerne.
Auch an unsere Hörer geht ein herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und dass Sie diese Sendung durch Ihre großzügige Spende ermöglicht haben. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gern eine CD von dieser Sendung unter 08328 921 120 ab Montag oder laden Sie einen Podcast herunter auf horep.org sowie in der Radio Horep App und auch im Skill von Alexa. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mit uns und Werner Niggewöhner zu beten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.